ich habe mir als Überschrift oder als Vorwort für das Ganze gedacht, Hebräer 11, Vers 3. Da steht, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und das ist ein ganz toller Vers für einen Einstieg in die fünf Bücher Mose und vor allem in die sogenannte Urgeschichte, das, was wir uns die nächsten 12 Abende da angucken wollen, also die Geschichte, die sich mit der Schaffung der Welt befasst. Am Anfang, wie gesagt, dieses Mal, nächstes Mal nicht, kurze Einführung da in die Mose-Bücher. Ich boykottiere mittlerweile Amazon-Bestellungen, habe aber sonst recht viel bei Amazon bestellt immer. Und dann kamen immer viele Pakete, wo Amazon aus drauf stand. Und der Jonathan hat irgendwann mal, wo er ja noch ein kleiner Stöpsel war, aber sprechen konnte und so, gefragt, bin ich auch von Amazon bestellt? Und es war so niedlich. Das hat mir dann ein bisschen über mein Konsumverhalten zu denken gegeben. Aber das war eigentlich so eine der grundlegendsten Fragen der Menschheit. Wo komme ich eigentlich her? Bin ich nur so ein Produkt, das irgendwo bestellt ist? Wo komme ich her? Das ist eine Frage, die sich jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann mal stellt. Und das Buch, das diese Fragen beantwortet, ist das erste Buch Mose. Da erfahren wir, wie und warum Gott das alles eigentlich gemacht hat. Bevor wir da einsteigen ins erste Buch Mose, das ist ja ein Teil von fünf Büchern. Diese fünf Bücher, die heißen auch Pentateuch. Das heißt fünf Buch oder fünffache Rolle, fünf Buchrollen. Und das ist eigentlich fortlaufend geschrieben, also ein großer Text. In unserem Bibel haben wir aufgeteilt in fünf einzelne Bücher. Die fünf Bücher sind überschrieben mit fünf Worten. Also das erste Buch Mose ist Genesis, dann Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Das sind die fünf ersten Worte in den Büchern, also jeweils das erste Wort in Lateinisch, also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, der Septuaginta. Und deswegen wird das erste Buch Mose auch Genesis genannt, also Anfang oder Ursprung. Wer ist der Autor dieser Bücher? Der ist, wenn wir uns angucken, wie er zitiert wird in der Bibel, Mose. Das wirft einige Fragen auf, weil natürlich schon die Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, die lange vor Mose war und im letzten Buch, im fünften Buch Mose, auch der Tod Moses beschrieben ist. Aber für all diese Fragen gibt es, wenn man sich damit beschäftigt, nachvollziehbare und gute Erklärungen. Das ist aber heute jetzt nicht unser Thema. Interessant, sehr interessant auch zu diesem ersten Buch Mose ist aber, es umfasst einen größeren Zeitraum als alle anderen Bibelbücher zusammen. Also erstes Buch Mose, das, was da beschrieben ist, größerer Zeitraum als alle anderen Bibelbücher. Geschrieben wurde es wahrscheinlich so zwischen 1500 und 1400 vor Christus, weil da Mose gelebt hat. Und ja, das sind so ein paar so Randfakten zum ersten Buch Mose am Rande. Aber dann steigen wir doch erstmal gleich ein in den Bibeltext. Ihr habt alle Bibel dabei, wenn ich richtig sehe, oder Zugriff auf eine, oder könnt ihr irgendwo in eine reingucken. Ich würde es mal lesen nach der Elberfelder Übersetzung, Elberfelder 2003, und lest mal den ganzen Text, 1. Mose 1, Vers 1 bis 31. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort. Und es werde sichtbar das Trockene, und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen, nach ihrer Art, in der ihr Same sei, auf der Erde. Und es wurde so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in der ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es wurde so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten und dass sie am Tag und in der Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde fliegen, angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samenbringende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Speise sein, und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Ein langer und interessanter Bibeltext. Und einer, den wahrscheinlich alle hier schon oft gehört haben. Und schon oft gelesen haben, und da denkt man sich so, ja, viel Besonderes ist da vielleicht gar nicht dran, weil das ist einfach nur eine Erzählung, wie hat Gott diese ganze Sache hier, wie hat er das alles gemacht. Und das ist auch eine der Geschichten, die häufig als Kinderbibelgeschichte benutzt werden. Gott hat dies gemacht, Gott hat jenes gemacht. Und da denkt man sich so, ja, das ist so ganz basic Sache, wo vielleicht gar nichts tiefgreifend Geistliches drinsteckt. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. In diesem ersten Kapitel vom ersten Buch Mose, also Anfang der Bibel, wird der Grundstein für alles andere gelegt. Also das ist absolute Grundlage für alles, was später passiert. Es geht los, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In manchen Übersetzungen steht jetzt am Anfang, bei mir in Elberfelder Übersetzung steht im Anfang, im Hebräischen steht da überhaupt kein Artikel davor, also steht einfach nur Anfang. Und das erinnert, wenn man sich das anguckt, an den Anfang vom Johannesevangelium. Hier die gleiche Worte, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und im Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und interessant ist auch, wie Gott hier schafft. Er schafft, indem er, was macht er? Er spricht. Er schafft durch Worte. Also das ist eine deutliche Parallele zu dem, was man in Johannes 1, ab Vers 1 lese. Auch das mit dem Licht, was er hier am Anfang macht, als eine deutliche Parallele. Und der erste Hinweis, schon ganz am Anfang, schon erster Hinweis auf das, dass Jesus Gott ist. Und dass Gott einer ist und doch drei. Hier kommt der Geist vor, hier kommt der Vater vor, hier kommt diese sprachliche Parallele zum Johannesevangelium. Und weiter hinten sehen wir, dass Gott in der Plural von sich spricht. Und das ist übrigens nicht nur irgend so, da kommen wir später noch zu, Vers 26 dann. Auf jeden Fall schafft Gott hier, dass dieses Wort, das hier Verschaffer kommt, das kommt in der Bibel 48 Mal vor. Und das beschreibt ein Schaffen, ein ganz besonderes Schaffen, einen göttlichen Akt reiner Schöpfung, ohne Verwendung von irgendwas, was es vorher schon gibt. Also nicht so, wie wenn ich was zusammenbaue aus verschiedenen Dingen, die ich habe, sondern ein Schaffen aus dem Nichts. Und das ist was ganz Wichtiges in diesem ersten Buch Mose, im ersten Kapitel. Der Grundsatz, dass Gott aus nichts schafft. Also hier mit diesen Worten beginnt das stoffliche Universum zu bestehen. Also alles Zeit, Raum, was es gibt, das fängt damit an, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Weil vorher war außer ihm nichts. Das ist ganz wichtig für unser Denken über Gott. Dass es nicht einfach nur irgendeine Macht ist, die aus irgendwelchen Dingen was zusammenbaut, sondern das ist was, was nur er alleine kann. Da gibt es Latein, ich kann ja kein Latein, aber hoffentlich spreche ich es richtig aus. Das Creatio, spricht man das so mit Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Apologetik, also Verteidigung des Glaubens, wo das Christentum noch relativ jung war und wo die ersten christlichen Führer sich damals verteidigt haben gegenüber verschiedene griechische Philosophien und mit denen herumdiskutiert haben, wo die gesagt haben, also weil die griechische Denkweise zu der Zeit, die war, dass es ein Chaos gibt, also so unbestimmte Masse, die schon ewig da ist, ein Chaos, ein ungeordnetes und dass alles, was man halt heute so sieht, aus diesem Chaos entstanden ist. Und die christliche, auf der jüdischen Weltsicht basierende, war aber die, da ist ein Schöpfergott, der hat alles aus dem Nichts erschaffen. Also das war dann tausende Jahre später in der Diskussion zwischen den ersten Christen und der griechischen Philosophie damals ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Und das ist auch was, was wir uns nicht vorstellen können, was wir nicht begreifen können. Und deshalb kommt da ganz am Anfang schon dieser Vers, den ich da vorausgestellt habe, zum Tragen, Hebräer 11, Vers 3, wir verstehen das durch den Glauben. Wenn jemand das nicht glauben will, dann findet er hier tausend Dinge in diesem ersten Buch Mose, tausend Dinge, wenn er das nicht glauben will, warum das alles nicht sein kann und warum das utopisch ist und warum das alles dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand überhaupt nicht entspricht und so weiter und so fort. Aber wenn jemand bereit ist zu glauben, dann erschließt sich einem, dass Gott unfassbar groß ist, über allem, was wir uns vorstellen können und all diese Dinge aus dem Nichts geschaffen hat. Er sprach und es wurde. Das ist das Prinzip, was man jetzt hier Vers für Vers findet. Er sprach und es wurde. Und das ist auch diese große Parallele zu Jesus als dem Wort Gottes. Es geht ja los mit Erde war wüst und leer. Daher kommt der Begriff, den man heute auch in unserer Sprache noch findet, Tohu wa Bohu. Kommt übrigens zweimal in der Bibel vor. Tohu wa Bohu kommt nochmal vor in Jeremia 4, Vers 23. Ja. Da kommt nochmal als einziges nochmal Tohu wa Bohu vor. Dort aber im Zusammenhang mit Gottes Zorn, wo er zerstört. Also da ist das Tohu wa Bohu die Folge des Zornes Gottes. Hier ist das Tohu wa Bohu, also das Wüste und Leere, bevor er die Erde macht. Und er spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Und eine der ersten Sachen, die er jetzt hier macht, ab in Vers 4, Gott schied das Licht von der Finsternis. Auch das ist ein Prinzip, was man in der ganzen Bibel findet, wenn man das jetzt, dieses physikalische Trennen von Licht und Finsternis übertragen auf den geistlichen Bereich, findet man im Neuen Testament ganz oft die Aussage, dass keine Gemeinschaft ist zwischen Licht und Finsternis und dass Licht und Finsternis nicht zusammenpassen. 2. Korinther 6, Vers 14. Da finden wir es zum Beispiel, dass es keine Gemeinschaft gibt zwischen Licht und Finsternis. Und es ist interessant, das, was Gott hier physikalisch macht, diese knallharte Trennung, da wo Licht ist, ist keine Finsternis. Das ist für uns auch heute dann ein Bild drauf, dass es keine Gemeinschaft geben kann zwischen dem Licht, das durch Jesus in uns gekommen ist, und der Finsternis, die in dieser Welt ist. Dass es dort eine Trennung geben muss. Und jetzt macht Gott, das heißt, er nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Da fällt uns auf, er macht Licht und Finsternis und es gibt den Tag, Abend und Morgen, aber es gibt noch keine Sonne und noch keine Sterne und noch keinen Mond. Das kommt am vierten Tag. Und trotzdem heißt es hier schon Abend und Morgen, erster Tag. Und das ist jetzt auch eine wichtige Sache. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott die Welt in 6 mal 24 Stunden gemacht hat. Also in Abend, Nacht, Morgen, Tag, wieder Abend, Nacht, Morgen, Tag. In 6 mal 24 Stunden. Und es gibt viele Christen heute, die aufgrund von dem, was die Wissenschaft in Anführungszeichen ihnen erzählt, sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, weil wir haben ja Beweise, wir haben ja Gesteine, wir können ja diese und jene Methode anwenden und es zeigt uns ja dann, dass das alles Jahrmillionen alt sein muss. Zum einen stimmt es nicht, weil man kann nicht wissenschaftlich beweisen, dass die Erde Jahrmillionen alt ist, weil es auch nicht so ist. Es gibt dazu interessante Dokumente zur jungen Erde. Gibt so ein amerikanischer Verlag, creation.com, also ist die Internetseite, gibt es auch eine deutsche Seite dafür, da gibt es sehr gute Literatur dazu, also zu Belege für die junge Erde und wissenschaftliche Beweise. Gibt es aber andere Sachen, Wort und Wissen und so weiter. Auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass Gott die Erde in dieser Zeit geschaffen hat. Und wenn wir behaupten, dass wir an so einen großen Gott glauben, wir beten an den, dass er uns heilt, dass er dies macht, dass er jenes macht. Wenn wir an diesen großen Gott glauben, dann ist ja die einzige Frage, die sich uns eigentlich stellen muss, nicht die, hat es in Jahrmillionen oder in 6 Tagen stattgefunden, sondern warum lässt Gott sich so viel Zeit? Er kann aus dem Nichts machen. Warum hat er nicht in einem Augenblick alles geschaffen? Warum hat er diese ganze lange Sache hier gemacht? Warum hat er nicht einfach in einer Millisekunde alles geschaffen? Wenn wir an diesen Gott glauben, der dieses alles machen kann, der Jesus von den Toten auferweckt und das alles, dann müssen wir auch glauben können, dass er das auch so machen hätte können. Aber es war sein Wille, diese Erde in diesem Zeitablauf zu schaffen und diesen Rhythmus vorzugeben für die ganze Schöpfung. Da steckt eine tiefe Ordnung drin. Reihenfolge, Ordnung und Rhythmus für die gesamte Schöpfung. Und diesen Zeitablauf, den findet man ganz oft in der Bibel wieder. Also dieses mit der Zahl 7, also dass zum Beispiel 6 als Symbol für eine menschliche Zahl, wo noch nicht alles vollendet ist, 7 als symbolische Zahl für Gott und für Dinge, die perfekt, vollendet, super, göttlich sind. Mit diesen Zahlen spielt die Bibel bis zum Schluss, also bis in die Offenbarung findet man immer wieder diese Zahlen. Und es ist offensichtlich eine Ordnung, die Gott sich so ausgedacht hat und die er absichtlich, weil er es wollte, so festgelegt hat. Deshalb sollten wir uns da auch nicht Kirre machen lassen von irgendwelchen vermeintlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil wir sehen, dass, wie schnell das gehen kann, dass das, was heute Stand der Wissenschaft ist, in kürzester Zeit widerlegt ist oder man es besser weiß oder. Wichtig ist da für uns das Vertrauen drauf, dass das, was hier im Wort Gottes steht, dass das zuverlässig ist. Egal, wie die Meinungen oder vermeintliche Erkenntnisse der Menschen wanken, dass wir uns darauf stützen, was die Bibel uns da dazu sagt. Jetzt geht es weiter. Gott macht Gott hat das Licht gemacht, Tag und Nacht. Jetzt macht er eine Ausdehnung inmitten der Wasser und scheidet Wasser von den Wassern. Das ist auf den ersten Moment ja ziemlich verwirrend. Was da mit dem Wasser passiert, wenn man weiterliest bis Vers 8, sieht man, was da stattfindet, der Himmel wird eingeschoben zwischen Wasser. Also oberhalb des Himmels ist Wasser, unterhalb des Himmels ist Wasser. Das Wasser oberhalb des Himmels ist in der Luft, Ozon, gasförmig, wie auch immer, und das unterhalb des Himmels, da findet man dann draus, dass da draus dann die Erde hervortritt, also Meere und die ganze Quelle und Wasser, die sich unterhalb der Erde befindet. Und nachdem es jetzt Licht und Wasser gibt, kommen jetzt verschiedene Lebewesen, die diese ganze Dinge brauchen. Die brauchen alle Licht und oder Wasser. Das sind die grundlegenden Bestandteile für diese ganze Lebewesen. Er macht jetzt Gras, Kraut, Samen, Fruchtbäume, fruchttragende Früchte. Und man sieht da hier, da bin ich jetzt vorhin noch nicht drauf eingegangen, er sagt immer wieder, guckt er das an und Gott sah, dass es gut war. Man kann das jetzt auch, also manche Ausleger sind der Meinung, man kann das auch, dass dieses sah ein kausales Wort ist und dass das quasi, dass man das richtig übersetzen könnte mit, weil Gott es ansah, wurde es gut. Also das, weil Gott das ansah, wurde es in einer guten Weise, ist es gut entstanden. Ob das richtig ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das ist anscheinend eine mögliche andere Übersetzung zu diesem und Gott sah, dass es gut war, dass diese Dinge quasi ihre Gutheit dadurch haben, dass Gott sie ansieht. Wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ein interessanter Gedanke, wenn man sich denkt, alles, was lebt und alles, was geschaffen ist, hat das Gute da drin allein aus Gott. Und alles, was es Gutes gibt, kommt allein aus ihm. Alles kommt aus ihm. Jetzt geht es weiter mit diesen Fruchtbäumen und das alles. Dann schafft Gott ab Vers 14 die verschiedenen Lichter zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und es ist interessant, dass das bis heute so ist, also dass diese Lichter dazu bis heute benutzt werden und bis heute so eine Faszination auf die Menschen ausüben und die Menschen bis heute nach diesen Lichtern gucken, sich da danach ausrichten, dass diese Lichter Abläufe auf der Erde bestimmen, maßgeblich. Und dass es im Menschen auch diese Sehnsucht gibt, zu diesen Lichtern zu kommen. Das hat oft schon zu Götzendiensten geführt und verschiedene Kulte, die sich an Sonne, Mond und Sterne ausrichten bis heute, auch hier im Westlichen mit Horoskope und dergleichen. Auf jeden Fall hat Gott ihn dahin, damit man bestimmen kann Zeiten, Tage und Jahre. Für sich hat er das ja nicht gemacht. Er braucht es nicht zur Bestimmung, als hat er es für die Menschen gemacht. Es wäre interessant rauszufinden, wie die Menschen dann darauf gekommen sind, dass sie anhand dieser Mittel, die Gott dort hingesetzt hat, die Zeiten bestimmen, die Jahre bestimmen oder auch Richtungen bestimmen. Also wie der Mensch da überhaupt dann drauf gekommen ist, dass das oder wie das genau funktioniert. Diese Lichter herrschen hier, also das große Licht, wissen wir, die Sonne, das kleine Licht, der Mond und die Sterne, die beherrschen den Himmel. Und heute gibt es ja auch gewisse Furcht vor diesen Lichtern, also vor allem vor der Sonne, weil die Leute, boah, die Sonne, dann verbrennt alles und das Klima geht und alles wird ganz furchtbar und es wird heiß werden und die Erde wird verbrennen. Die Bibel beschreibt uns ein anderes Ende der Erde, also dass wir uns nicht dort davor fürchten müssen, dass uns das, ja, dass das dadurch eintritt. Es geht dann auf jeden Fall weiter, nachdem es jetzt dies alles gibt, diese ganzen Voraussetzungen, macht Gott ab Vers 20 verschiedene Tiere, lebendige Wesen, Vögel, Seeungeheuer, sich regende Lebewesen im Wasser, in der Luft und dann auch auf der Erde. Gott schafft hier jetzt verschiedene Tiere. Und eines, woran sich dann einmal Leute stören, ist dieses Seeungeheuer. Langgestreckt, also wörtlich würde es übersetzen, er hat Langgestreckte erschaffen. Da kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren. Sind es riesige Wale? Sind es urzeitliche Tiere? Ist es ein Beleg für Dinosaurier? Sind damit Wassersaurier gemeint? Was auch immer, wir wissen ja heute, werden immer noch alle Arten von Tieren gefunden, von denen vorher keiner wusste, dass sie existieren. Tiere, die man vorher gar nicht finden konnte, durch also in der Mangelung von technischen Methoden. Blobfische zum Beispiel, weiß nicht, kennt ihr die? Diese, das sind so ganz hässliche Fische, so, sehen furchtbar aus. Ein Gesicht wie so ein trauriger Mensch. Die leben so tief im Meer, dass man da halt normal nie in Berührung kommt mit denen. Und durch den hohen Druck, durch die Tiefe, in der sie leben, haben die ganz normale Form. Aber wenn die manchmal halt zu hoch komme und dann noch durch Fischerei und Schiffe und so weiter auftauche und dann in Fischernetze lande, dann gehe die auseinander, weil der Druck von ihnen unten ist und sie werden furchtbar hässlich, gehe auseinander und sterbe dann auch. Auf jeden Fall hat Gott unfassbar viele Tiere erschaffen, wo man bis heute manche nicht kennen und Menschen sie bis heute noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Wie großartig diese Schöpfung ist, dass wir, wo wir uns für so schlau halten und alles meinen, wir können alles erklären, meinen, wir können Gott erklären, meinen, wir wissen, wie alle Dinge funktionieren. Wir wissen so wenig und haben, wenn man das mehr mitrechnet, nur so einen kleinen Teil allein dieser Erde erforscht, vom Universum überhaupt nicht zu sprechen. Das sollte uns eigentlich in Ehrfurcht versetzen und uns bewusst machen, wie klein und wie unbedeutend wir sind und wie gering unsere Erkenntnis als Mensch ist. Und Gott gebietet jetzt auch diesen Lebewesen, dass sie fruchtbar sind und sich mehren sollen. Also nachdem er sie erschaffen hat, hat er gleich veranlasst, dass diese Spezien weiter bestehen durch Fortpflanzung. Dann kommen wir zu einem der ganz großen Punkte in diesem Kapitel ab Vers 26. Und da spricht jetzt Gott in der Plural, das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass man sagen könnte, naja, das ist vielleicht komisch übersetzt und vielleicht ist es im Hebräischen Standard, dass man da mal wechselt zwischen einer Person und mehrere Personen. Das ist vielleicht, darf man nicht überbewerten. So ist es nicht. Diese zeitweise Verwendung von so einer speziellen Form des Plurals, wo man im Alten Testament immer wieder findet, die bereitet jüdischen Gelehrten bis heute Probleme. Also bis heute gibt es da viel Diskussionsbedarf drüber und es ist nicht so, dass man das einfach sagen kann, ja, das ist im Hebräischen so, so wie man bei uns manche Sachen, sondern das gibt den Rätsel auf und es gibt da einen jüdischen, ich weiß nicht, ob er Rabbiner war, der durch diese Forschung darüber zum Glaube gekommen ist, ich habe seinen Namen vergessen, durch diese Textbetrachtungen und durch das sich damit beschäftige, was diese Plural da soll, weil er sich auseinandergesetzt hat mit Christen, die Sache, ja, das ist doch ein ganz klarer Hinweis drauf, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist natürlich für einen gläubigen, überzeugten Juden Gotteslästerung und ja, lässt sich aber nicht anders erklären. Also es gibt da keine vernünftige Erklärung dafür, mit der man das beiseite wischen könnte, dass Gott von lasst uns, also dass Gott zum Beispiel sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist jetzt der Moment, wo die Menschheit entsteht. Menschen, also Adam von der Erde. Also in unserem Namen, in unserer Bezeichnung steckt es schon drin, dass wir von der Erde sind, was uns bewusst machen sollte, woraus wir gemacht sind und zu was wir wieder werden. Und hier sagt jetzt Gott, hat er vorher von nichts gesagt, weder von die Gestirne, noch von anderen Lebewesen, noch von Licht, in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Der Mensch wird hier geschaffen und mit Gott-Ebenbildlichkeit ausgerüstet. Es ist ein riesiges Privileg, wenn man sich darüber nachdenkt. Gott gibt dem Menschen Eigenschaften mit und macht ihn in einer Art und Weise, die ihn abhebt von allem anderen. Das widerspricht auch dem heutigen Denken oder weltliche Denke, Evolution, erst waren irgendwelche Fische, dann haben die irgendwann angefangen an Land zu gehen, sind Ex draus worden, sind Affe draus worden, sind Menschen draus worden und der Mensch ist nur ein Säugetier. Nein, das ist nicht mit der Bibel, nicht mit der Schöpfungsgeschichte vereinbar. Der Mensch ist komplett anders als andere Lebewesen. Es ist das einzige Lebewesen, das im Bilde Gottes und nach, wie es hier heißt, nach unserem Gleichnis erschaffen wurde. Und auch das einzige Lebewesen, von dem Gott sagt, und sie sollen herrschen. Und dann sagt er, über was sie herrschen sollen, die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, das Vieh, die ganze Erde, alles, was sich regt. Und dann Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Zuerst äußerte er seinen Wunsch, also sein Vorhaben. Er sagt, lasst uns das tun. Und dann einen Vers später tut er es. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und da kommt jetzt der nächste Punkt, wo es heißt, ha, Fehler in der Schöpfungsgeschichte. Mann und Frau steht hier und später kommt in 1. Mose 2 die Erklärung, ja, dass er erst Adam geschaffen hat und dann ist er eingeschlafen, weil er, und dann hat er geguckt, ob er unter die Tiere was für ihn findet, gab es nichts, Also hat er Eva gemacht, als er Adam Einschläfer verließ. Und so leitet man sich daher, dass da Fehler drin sein müssen. Grobe Fehler. Und das kommt auch von einer ziemlich oberflächlichen Betrachtung dieser beiden Kapitel. Wenn man sich das anguckt, sieht man 1. Mose 1, wird die ganze Schöpfung beschrieben, also ich sag mal runtergerattert. Was ist alles der Reihe nach passiert? Und dann kommt in 1. Mose 2 und weiter, kommt eine detaillierte Beschreibung von dem, was man macht. Das kann man vielleicht vergleichen mit, wie wenn man auf der Arbeit ein Projekt hat. Dann geht es ja auch nicht los, dass man nicht weiß, was auf ihn zukommt. Alles liegt im Nebel und man fängt mal irgendwo vorne an und Schritt für Schritt erfährt man dann erst, was kommt als nächstes. Sondern wenn man, so sollte es eigentlich laufen, normalerweise gibt es vorher einen Plan, damit man weiß, wo komme ich her, wo will ich hin, was gibt es für Schritte in diesem Projekt, was machen wir da jetzt alles. Das guckt man sich vorher an. Und dann fängt man an, im Detail das zu machen, Detailplanung. Ähnlich ist es hier. Zuerst wird beschrieben, was macht Gott alles, der Reihe nach. Und in 1. Mose 2 wird jetzt so reingezoomt, da kommen die Details, wie wurde der Mensch geschaffen, was ist passiert bei der Schöpfung des Menschen. Also hier ist kein Widerspruch zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 2, sondern in 1. Mose 2 werden die Begebenheiten, die in 1. Mose 1 mit wenigen Verse beschrieben sind, detailliert beschrieben. Hier heißt nur, Mann und Frau schufen sie, 1. Mose 2, nächstes Mal dann erfahren wir, wie das genau vonstatten ging, als Mann und Frau geschaffen wurden. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das Untertanmachen hier ist nichts Negatives, also kein guckt, was ihr alles rausholen könnt, treibt damit, was ihr wollt, sondern das ist so, wie wenn jemand über ein Land herrscht, Untertanen hat, oder wenn man einen Verantwortungsbereich hat, wenn man jetzt daheim ein Haus oder einen Garten hat, da sagt man ja nicht, ich mache mir jetzt meinen Garten untertan, ich hole da jetzt einmal alles raus, was rausgeht und nächstes Jahr ist das eine Wüste, sondern man bebaut den, man pflegt den, man kümmert sich um den und in der Weise hat der Mensch hier den Auftrag, die ganze Erde sich untertan zu machen. Aber was auch wichtig ist, der Mensch herrscht darüber. Das ist auch was, was heute diesem Weltbild, das da immer mehr auf uns zukommt, widerspricht. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wie der Ansiedlung vom Wolf oder solche Dinge. Unfassbare Streitigkeiten gibt es da, da entzweien sich Ortschaften und so weiter. Die eine Sache, ja, der Wolf, der hat auch seine Daseinsberechtigung und der Mensch ist das schlimmste Raubtier, der rottet den aus. Und die andere Sache, mit welchem Recht tötet der Mensch den Wolf und so weiter. Da wird das alles auf eine Stufe gestellt. Alle Lebewesen. Und es ist aber nicht so. Der Mensch hat das Recht, über diese Tiere zu herrschen. Er hat nicht nur das Recht, er hat die Pflicht. Er darf und kann, Gott hat ihn mit diesem Recht ausgestattet, Population steuern. Er darf Schafe züchten, den Wolf dafür verdrängen oder sonstige Dinge. Also der Mensch hat Rechte und darf sich Dinge rausnehmen, die andere Teile der Schöpfung nicht dürfen. Auch interessant, dieses seid fruchtbar und mehrt euch. Heute gibt es einen Trend zur Kinderlosigkeit aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil die Leute halt mehr Karriere voranbringen wollen oder weil sie, was jetzt ganz neu ist, ist der Trend, keine Kinder bekommen, weil Klimawandel. Also Ding. Es gibt in der Bibel verschiedene, die Bibel sagt, es gibt Menschen, die können einfach keine Kinder kriegen. Ist so, fertig. Und es gibt Menschen, die kriegen keine Kinder, weil sie für den Dienst im Reich Gottes, lesen wir Matthäus 19, Vers 12, für den Dienst im Reich Gottes sage, ich gebe das auf, ich opfere das, weil das Evangelium verkündige. Das ist mein Auftrag, das ist meine Botschaft, dadurch fixiere ich mich, dafür bin ich bereit, so Familienleben hinzugeben. Aber dieser neue Trend, Antinatalismus, nennt man das, von Natalis zur Geburt gehörend heißt es wohl, das sagt, nee, ich will das nicht, weil die brauchen alle nur, die stoßen alle nur Gase aus und produzieren CO2 und sind schlecht fürs Klima und überhaupt und sowieso. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir eingefallen, dass mein Vater, wo mir unser drittes Kind gerichtet habe, überhaupt nicht begeistert war. Das war, er hatte meiner Frau bis heute, war nicht schön für sie, weil mir ihnen da verkündet habe, ja, wir kriegen nochmal Nachwuchs und dann erwartet man ja und Freude und tralala. Und mein Vater damals, aha, ah, ja. Ja, in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob das da gut ist, wenn man da noch mal Kinder in die Welt setzt. Und dann hat er erzählt, wie es damals schon sein Schwiegervater, also der, mein Opa, als ich geboren bin und so, der war damals schon der Meinung, in der heutigen Zeit, also in die 80er, in der heutigen Zeit noch mal Kinder in die Welt setzen, ja, ob das gut ist. Und wahrscheinlich gab es vorher, Kalter Krieg und dort davor, erst recht Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, mit Sicherheit auch ganz viele, die gesagt haben, ist es da wohl gut in dieser Zeit? Und trotzdem hat sich der Mensch immer noch fortgepflanzt in all den Zeiten. Und das ist auch seine Aufgabe. Also das ist auch sein, das, was Gott will. Er will nicht, dass die Menschen sich jetzt selber selbstgewählt ausrotten und sagen, wir beenden das jetzt hier, damit die Erde sich erholen kann und keine Ahnung was. Sondern Gott gibt uns hier diesen generellen Auftrag, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, nicht guckt, dass es keine Überpopulation gibt, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Und so wurde jetzt hier der Mensch geschaffen. Und das Nächste, was auch interessant ist, was mir vor längerer Zeit schon mal zu denken gegeben hat, Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein. Dann geht es weiter mit den Tieren, denen ist das grüne Kraut gegeben. Der Mensch wurde als Rohkost-Veganer geschaffen. Das war zunächst mal so. Da gab es keinen Verzehr tierischer Produkte, da gab es keinen Honig, keine Milch, keine Eier und kein Fleisch vor allem zu essen. Erstmal hat er diese Früchte von Bäumen und Kraut, also Obst, Gemüse, diese Dinge hat der Mensch bekommen als Speise. Ist es dann die logische Schlussfolgerung, dann wäre es doch gut, wenn wir heute uns jetzt auch wieder vegan ernähren, wie auch uns der Zeitgeist sagt, ist viel gesünder und viel besser fürs Klima und so weiter. Heute, ihr merkt, heute kommt oft das Klima zur Sprache, aber das passt zur Schöpfung. Die Propheten, die Apostel, die Schreiber des Neuen Testaments, alles Fleischesser. Jesus selbst hat mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. In der Apostelgeschichte lesen wir verschiedene Begebenheiten, wo es ums Fleischessen geht. Und im Alten Testament schon, die Priester müssen sogar. Im Alten Testament, genau, war schon verordnet, das Töten von Tieren und das Essen von Fleisch. Das war verordnete Opfer auch. Also da war Speise verordnet. Das war nicht so, man hatte Opfer gebracht und konnte das essen oder nicht, sondern es gab Ordnungen da dazu. Deshalb zähle ich deshalb, also man kann diese Bibelstelle nicht heranziehen, um zu sagen, heute ist für Christen Veganismus das Mittel der Wahl. Das funktioniert nicht. Wir finden im Neuen Testament, dass Christen, da geht es aber um andere Sache eigentlich, dass sie die Freiheit haben, sich zum Beispiel rein von Gemüse zu ernähren. Da geht es aber eigentlich um Opferfleisch, also um Zusammenhang mit Götzeopfer und nicht um Ernährungstrends. Aber wir haben da heute die Freiheit dazu, Fleisch zu essen oder auch nicht Fleisch zu essen. Wie gesagt, diese Bibelstelle gibt uns da, wenn wir den Rest der Bibel angucken, nicht den Weg vor, was man da tun sollte. Und jetzt heißt es ganz am Schluss, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn man aufgepasst hat vorher bei den Tagen, es war gut, es war gut, es war gut. Und jetzt steht hier alles, er guckt sich alles an und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und damit ist die Schöpfung vollendet. Im nächsten Vers, dann fürs nächste Mal lesen wir, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. In diesen sechs Tagen, wenn wir jetzt nochmal dran denken, was ich vorhin gesagt habe, diese Symbole in der Bibel, sechs ist oft Symbol für was, was noch nicht ganz fertig ist. Das ist die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat. Die ist perfekt. Alles daran ist gut. Alles ist gut. Und Gott selber sagt am Schluss, es ist sehr gut. Also alles daran ist perfekt. Es sind aber hier noch Dinge, die noch im Dunkeln liegen, in der Zukunft, die den Menschen hier noch nicht geoffenbart sind. Das kommt dann weiter hinter, erst in der Bibel, schlussendlich erst im Neuen Testament, wo Gott sich dem Menschen offenbart, indem er selber auf die Erde kommt, selber Mensch wird, wo eine neue Schöpfung beginnt, wo was ganz Neues anbricht und da, wo dann erst bekannt wird, Jesus als der Name Gottes und wo Gott sich schlussendlich offenbart. Bis dorthin liegt ein gewisses Dunkel noch auf die Menschen. Also bis dorthin ist noch nicht alles bekannt, bis sich Gott in Jesus dann später offenbart. Das vielleicht so in Zusammenhang mit dieser Symbolik, dass es hier 6 Tage sind. Kommt ja dann noch der 7. Tag das nächste Mal. Was lernen wir da draus? Was lernen wir, wenn wir uns diese Schöpfungsgeschichte angucken? Zum einen sollte uns das in Staunen versetzen und Grund für Anbetung geben. Wenn man das so liest und glaubt, denkt an Hebräer 11, Vers 3, wenn man das liest und glaubt und dann feststellt, was bin denn ich in dem Ganzen? Wenn ich mir angucke, was Gott da macht, mit welcher Kraft und mit welcher Herrlichkeit aus dem Nichts, Schöpfung aus dem Nichts. Und ich bin da ein kleiner, aus Erde gemachter, Adam aus Erde. Das sollte uns demütig machen, anbeten lassen, in Staunen versetzen über Gott. Und es stellt uns vor die Herausforderung, ganz viele dieser Dinge sind angefochten heute, dieser grundlegende Wahrheiten. Das gilt für Juden und das gilt für Christen. Das ganz Grundlegende dieser Wahrheiten, der Mensch geschaffen als Mann und Frau, diese festgelegte Identität, es gibt nur Mann und es gibt nur Frau, so hat Gott die Menschen geschaffen. Gott hat in 6 Tagen geschaffen. Gott hat es alles aus dem Nichts geschaffen. Gott hat den Menschen aus nichts geschaffen, also aus Staub geschaffen, aber nicht in Evolution. Das sind alles Thesen der Bibel hier, die im Widerspruch sind zu dem, was uns heute verkauft wird als wissenschaftliche Erkenntnis. Und da ist die Frage, was wir da damit machen, wem wir unser Vertrauen schenken und wie mutig wir bereit sind, zu unserem Glauben zu stehen. Deswegen möchte ich da zum Schluss jetzt am Ende dieser Verse nochmal das lesen, was in Hebräer 11, Vers 3 steht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Amen.